AI in Finance. Der Unplugged-Podcast von Sascha Dewald und Mike Klotz.
Willkommen zur 29. Episode von AI in Finance. Hier sprechen Mike Klotz und ich, Sascha Dewald, über die neuesten, wie wir finden, die coolsten und manchmal auch beängstigenden Trends der künstlichen Intelligenz im Banking, im Zahlungsverkehr und generell Financial Services und mittlerweile auch weit darüber hinaus. Und heute gibt's nach langer, langer Abstinenz mal wieder ganz, ganz viele News von uns. Das liegt vor allem dieses Mal an mir. Ich war jetzt 2 Wochen lang, eigentlich 3 Wochen, auf wirklich vielen Dienstreisen durch die ganze Republik. Hab noch eine Grippe nicht richtig auskuriert und schlepp die immer noch mit mir rum. Man hört's auch noch so ein bisschen. Wir hätten uns fast diese Woche getroffen am gleichen Ort, aber dann hat's wieder nicht funktioniert. Auch das lag, glaube ich, auch mal wieder an mir. Wir geloben Besserungen im neuen Jahr. Aber wo erwische ich dich, Mike? Wie geht's dir?
Ja, du erwischst mich zu Hause im verregneten Siegerland. Ja, was ist schlimmer als verlieren? Siegen. Das Wetter ist furchtbar. Kannst gar nicht anders sagen. Es regnet, es ist kalt und unangenehm. Es ist nicht mal winterlich. Und ehrlicherweise hast du mich schon aus dem Konzept gebracht mit der neuen Anmoderation. Ich bin ja so.
Ja, geil, oder?
Bisschen. Ja, ich bin wie so ein Monk. Ich komme mit Veränderungen nicht klar. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Podcast mit dir durchstehe. Ich freue mich in der Tat aber nochmal mit dir schnacken zu dürfen, weil ja, es gab Abstinenz. Um vielleicht die Lanze zu brechen, es war nur eine Woche ausgesetzt, ja, aber es fühlt sich natürlich viel länger an, wenn wir nicht miteinander reden. Und in der Tat, es ist natürlich in den 2 Wochen einiges passiert und wir haben wie immer ein paar lustige und nicht so lustige News mitgebracht. Und auch, ich habe wieder ein paar Tools gefunden, die ich total cool finde. Da freue ich mich schon drauf und ja, ich schlag vor, wir starten einfach mal. Und wir starten natürlich mit unserem Lieblingsunternehmen, zumindest dem Unternehmen, welches, glaube ich, wenn man es zählen würde, relativ oft vorkommt, OpenAI. Und die haben mal wieder was Neues rausgehauen. Seit gestern, also seit dem Tag vor Nikolaus, ist es so, dass wir ein neues Modell haben. Das gab es bisher immer nur als Preview, das O1-Modell. Das ist jetzt offiziell für die zahlenden Kunden verfügbar, also offiziell im Sinne von nicht mehr Preview. Und damit einhergehend gab es auch ein neues Update der App als auch der Desktop-App. Und was neu ist, das Modell O1 denkt, denken ist auch lustig in dem Zusammenhang, es macht so ein paar zusätzliche Ehrenrunden und Schleifen, was die Ergebnisse natürlich besser machen soll. Was das Schöne jetzt daran ist, da es nicht mehr Preview ist, kann man jetzt auch Dateien hochladen. Hm. Zwar noch keine PDF-Dateien, aber immerhin schon Bilder. Das heißt, das Modell insgesamt kann schon ein bisschen mehr. Webbrowsing geht leider noch nicht, soll aber bald kommen. Und was man im Zuge dessen auch eingeführt hat, ist nämlich ein neues Probeabo für entspannte, ich glaube, $200. Das richtet sich aber in der Tat nur an große Unternehmen und ja, Enterprise-Nutzer, Entwickler, die nochmal zusätzlich Zugriff auf die neueren oder die ganz, ganz neuen Modelle bekommen soll. Das alte Abo-Modell bleibt erstmal unangetastet. Ich habe mir heute tatsächlich überlegt, die könnten, glaube ich, preismäßig auch an der Schraube drehen. Ich würde sie wahrscheinlich bis zu einem bestimmten Punkt weiter nutzen.
Echt?
Ja, doch.
Was zahlen wir jetzt? 22 Euro, oder? Oder Dollar oder sowas?
Ja, Dollar, genau. 22 Euro, ja. Also ich glaube, bis 30 würde ich hochgehen.
Hast du gehört, Sam Altman? Kannst du erhöhen? Mike hat tiefe Taschen. Aber also ich finde schon irgendwie jetzt ChatGPT Pro, dieses neue Abo-Modell, von dem du sprichst, für $200 pro Monat ist schon krass, ne? Weil wenn.
Hier ist das nicht krass, ja. Für mich ist das krass, ja. Das ist ja.
Genau. Nee, ich habe 10.
Wie, du hast 10?
Also, 10 normale Basismodelle. So. Ja. Nee, aber wenn du dir auch die anderen anschaust, ne, irgendwie mit Claude kommst du ja in der kostenlosen Version auch echt weit, kannst alle Modelle bedienen, also zumindest die normalen, die ganz großen nicht, aber also auch Perplexity kannst du irgendwie für $20 oder du machst es über deine Magenta Telekom kostenlos Variante, wie wir beide das ja, glaube ich, machen. Aber auch wenn du jetzt sagst, du nimmst deutlich mehr, ich glaube, das ist nicht der Sweet Spot dann. Aber mal sehen, also ich bin sehr gespannt auf die Zahlen, wie viel sie von diesem ChatGPT Pro dann auch im nächsten Jahr verkaufen werden.
Das stimmt. Auf der anderen Seite, die Entwicklung geht natürlich auch, also ich finde es immer wieder bemerkenswert. Also O1 ist tatsächlich wieder besser als GPT 4.0 und auch wieder ein Tick schneller jetzt. Also ich bin in der Tat gespannt, wo die Reise hingeht. Aktuell bin ich noch fein mit dem Betrag. Ich möchte nicht zum Ausdruck bringen, dass ich alles bezahlen würde, aber ich würde, glaube ich, noch ein bisschen mehr bezahlen, weil ich doch sehr häufig nutze. In der Kombination in der Tat aber auch mit Perplexity. Genau, du hast den wichtigen Hinweis gebracht. Aktuell Magenta-App runterladen, gibt's Perplexity für 12 Monate umsonst. Genau. Bleiben wir beim Thema ChatGPT. Vielleicht erreicht 300 Millionen wöchentlich aktive Nutzer. Das ist jetzt auch nicht so wenig. Und wenn man sich die Zahlen so ein bisschen anschaut, wie lange, das hatten wir ja schon mal in der Vergangenheit, wie lange hat eigentlich Facebook gebraucht für die erste Million, wie lange hat Insta gebraucht, wie lange hat TikTok gebraucht, da ist OpenAI schon ganz, ganz weit vorne mit dabei. Und ich muss immer wieder in Erinnerung führen, ich glaube, wir sind im zweiten Jahr immer noch. Ne? Das dritte Jahr fängt, glaube ich, jetzt gerade erst an. Das ist total crazy. Wie krass sich OpenAI und das ganze Thema in unseren Alltag reingesneakt hat. 300 Millionen wöchentlich aktive Nutzer ist jetzt nicht so, so wenig. Und dass bei OpenAI und ChatGPT als Produkt die Reise weitergeht, sieht man daran, dass es natürlich viele Dinge geplant sind. Geplant ist jetzt nämlich auch ein eigener Browser. Das gehört ja zum guten Ton inzwischen dazu. Nicht mehr nur eine App, sondern jetzt soll es auch einen eigenen Webbrowser geben. Und das ist insofern interessant, weil wir ja auch schon in der Vergangenheit immer wieder gesagt haben, dass sich das Suchverhalten so ein bisschen ändert. Also wenn ich auf mich selber schaue, ich google nicht mehr so viel. Also das wäre jetzt gelogen, ich weiß nicht, wie du bei dir es ist, dass man gar nicht mehr googelt. Das ist ja schon noch irgendwie ein sehr elaboriertes Verhalten. Aber ich google deutlich weniger und wie sagt man denn dazu? Ich perplexe mehr? Das hört sich komisch an. Also ich nutze Perplexity als Datenbank. Und wenn das jetzt irgendwie im Browser drin ist, dann ist das schon irgendwie ganz schön krass. Und wenn jetzt irgendwie noch ein eigener Browser von OpenAI kommt, der vielleicht auch noch irgendwie gut in der Hand liegt, könnte das auch für Google irgendwie doof sein.
Ja, ich bin auch gespannt. Also bei mir ist es halt auch so, ich habe mein Suchverhalten geht größtenteils über Perplexity und GPT, aber also echtes Suchverhalten, wirklich Perplexity. Ich finde, googeln dauert mir gefühlt zu lange, was eigentlich total absurd ist, weil es ja irgendwie schnell geht, aber also ich muss halt nicht mehr so durch unterschiedliche Links scrollen, ich muss nicht mehr gucken, was ist jetzt sponsored und vermeintlich sponsored und was ist dann halt irgendwie wirklich gecrawlter, sauberer Content, sondern bei Perplexity ist es halt irgendwie der erste Hit, der einzige Hit, aber ich sehe halt sofort die Primärquellen und kann halt dann sofort das Suchverhalten sehr scharf dann quasi vertikal eingrenzen und das ist für mich halt einfach aus. Aber also ich glaube, die Mischung aus dem, was du gerade gesagt hast und dass sie ja jetzt auch wirklich die Einführung von Werbung planen, macht es halt, glaube ich, spannend, weil auch nach Perplexity, darüber haben wir ein paar Mal schon gesprochen, prüft also OpenAI jetzt die Einführung von direkter Werbung in seinen ganz vielen AI-Systemen, um einfach natürlich zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen. Und OpenAI hat dazu wohl auch schon echt viele Talente von Meta und von Google zu sich geholt. Man muss ja sagen, aktuell ich glaube, der einzige Teil der Einnahmen ist halt irgendwie das klassische API-Zugang und ChatGPT-Lizenz-Thema. Es gibt schon ein paar neue Zahlen, die sagen, dass pro Woche zurzeit über 250 Millionen Nutzerinnen OpenAI dann auch wirklich aktiv nutzen. Ne? Du hast ja vorher gesagt, das sind diese 300 Millionen, aber ich glaube so diese Daily Actives, das sind halt mittlerweile halt irgendwie deutlich über 200 Millionen und damit haben sie ja jetzt zuletzt schlappe 4 Milliarden Dollar generiert, wohl auch 50-50 privat und die andere Hälfte ist dann Unternehmensprofile. Und für 2025 rechnet OpenAI laut einem Artikel in der Financial Times immer noch mit Ausgaben um die 5 Milliarden. Vor allem natürlich ne, für weiteres Training und Inferenz von KI-Modellen. Das heißt, die brauchen einfach eine neue Umsatzquelle, um diesen immensen Verlust dann auch zu mildern oder zu mindern vielmehr. Und wie wir ja neulich schon auch hier kurz erläutert haben, ist einfach dieser internationale Werbemarkt weiterhin maximal von Google dominiert. Ne, alleine 23 machte Google, ich glaube, fast eine Viertelmilliarde Umsatz, ich glaube eine Viertelbillion Umsatz nur mit Werbeanzeigen. So, und das hat ja jetzt irgendwie Perplexity auch schön eingesetzt, finde ich. Die machen das irgendwie auch nicht so invasiv. Ich finde, das sieht irgendwie auch ganz gut aus. Du kannst es aber auch ignorieren, wenn du möchtest. Und ich glaube, OpenAI ist so mitten im Wandel von dieser berühmten Non-Profit-Organisation zu einer ganz klaren For-Profit-Organisation. Und ne, du hast es ja auch irgendwo anders noch als News, streitet sich deswegen auch köstlich öffentlich mit ehemaligen Gründern, Ilya Sutskever, vor allem natürlich auch Elon Musk, der, glaube ich, letzte Woche Freitag irgendwie auch so eine kleine Unterlassungsklage eingereicht hat, um OpenAI an der Umwandlung von einer For-Profit-Firma zu hindern. Aber ich glaube, dieses Werbeding ist total spannend und das in der Kombination mit einem eigenen Browser sowieso.
Total. Und was ich halt völlig faszinierend finde, und das finde ich auch, wenn man historisch so ein bisschen schaut, wir haben immer gesagt, es gibt so ein paar Unternehmen, die sind unangreifbar. Ne? Das hatten wir in den 80er Jahren nach dem Motto, IBM kann niemals aufgeholt oder eingeholt werden. Also diese typischen großen Player, wo man sagt, alles klar, die bleiben für immer. Ne? Nokia, ne? Also wer hat damals den Mobilfunkmarkt dominiert? Ja, heute Nokia, mein Sohn weiß gar nicht mehr, was das ist. Und das Interessante daran ist, ich will jetzt nicht Google tot schreiben, das wäre totaler Quatsch und auch wirklich unprofessionell. Aber was ich sehe ist, auch im Verhalten jetzt, ich bin sicherlich nicht der Maßstab, wir haben es eben gerade gesagt, ich google immer noch, aber das ist für mich so ein bisschen im Vergleich, wie ich auch schon mal im stationären Handel flanieren gehe. Also ich gehe schon mal noch in der Einkaufsstraße und gucke links und rechts.
Und aber du kaufst nichts, oder?
Nee, ich kaufe nichts. Nee.
Also das dachte ich mir.
Ja, okay. In meiner Größe gibt's das immer nicht. Und so ähnlich ist das bei Perplexity auch. Also wenn ich gezielt schnell was brauche, so diese klassische Amazon-Bestellung, ja, dann klicke ich drauf und dann bestelle ich das. Und wenn ich die gezielte Information brauche, dann nutze ich Perplexity. Und jetzt kommt noch ein weiterer Schwenk in Richtung E-Commerce. Das ist eben angeteasert. Wir haben nicht nur Werbung in Perplexity, sondern seit gestern, ich habe es zumindest in der deutschen Version gesehen, ist auch jetzt das Thema Shopping integriert. Mhm. Konnte selber noch nicht testen. Also insofern, ich habe es versucht, aber jetzt zeigt mir halt einfach keine Shopping-Links an. Aber ich habe zumindest schon diesen Screen bekommen, dass man jetzt auch mit Perplexity shoppen kann. Und die Idee dahinter ist ja so einfach wie genial. Ich sage halt einfach, was ich brauche und es werden direkt die Deep-Links angezeigt. Das ändert natürlich auch krass das Shopping-Verhalten,
total,
weil ich nicht mehr bei Amazon irgendwas suche. Und auch da den kleinen Hinweis, also Rufus ist ja seit 2 Wochen integriert, also das ist ja der AI-Agent in Amazon. Ich weiß nicht, ob du den mal getestet hast. Der funktioniert
nur gelesen.
Nicht so gut.
Ja, nee, das gar ist nicht. Halt,
genau. Und
das ist du, so, da kannst du deine Order-History halt so durchsuchen. Das ist so cool, aber also der Rest ist also soll ja totaler Schrott sein. Genau, vielleicht noch kurz irgendwie, wir sind ja in dieser OpenAI-Corner. Was ich gestern Abend noch gelesen habe, als ich nach Hause geflogen bin, ist, dass jetzt Sam Altman auf Twitter ein riesengroßes Bohai macht, dass sie jetzt irgendwie 12 Days of OpenAI machen. Das heißt, sie haben jetzt irgendwie vor, dass sie, also ich glaube in der Kampagne, dass sie jetzt jeden Tag ab heute starten mit einem neuen Feature oder neuen Produkt. Und da soll wohl auch, also sollen wohl coole Sachen dabei sein, zum Beispiel so eine, hier steht Center-Inspired Voice im Advanced Voice Mode, also eher was Kleines, Süßes, aber sie wollen jetzt auch endlich Sora wohl live nehmen. Ne? Und wir erinnern uns, wir haben ganz am Anfang von unserer Podcast-Historie, als wir noch einstellig waren, ich glaube im Februar war das, so die ersten Sora-Themen hier auch erklärt. Ne? Das ist dieser Bildgenerator von OpenAI, der ja wahnsinnig viel Videogenerator, dankeschön, wahnsinnig viel krasses Zeug gemacht habe und dann war der ja auf einmal wieder weg so und dann war es das. Und was ich gelesen habe, ist diese Woche, dass ein Künstlerkollektiv sich selbst Zugang zu OpenAI's Sora auf Hugging Face gemacht hat und tatsächlich auch veröffentlicht hat, den Code und auch die Videos, um einfach so gegen diese mangelnde Künstlerunterstützung und Public Relations zu protestieren und dann auch so ein bisschen zu mobilisieren. Und dieses Kollektiv kritisiert OpenAI für die unzureichende Entlohnung der Künstler und die auch zu enge Kontrolle über das Werkzeug. Aber es soll wohl in der frühen und jetzt optimierten Version Videos bis zu 1000 Pixel in 10 Sekunden Länge generieren können. Aber nach 3 Stunden war der Zugang dann wieder weg. Aber es zeigt so ein bisschen, dass OpenAI da gerade halt irgendwie auf Produktivumgebungen rumspielt und offenbar irgendwo einen Hugging Face Leak hatte. Das heißt, ich gehe ganz fest davon aus, dass wir in den nächsten Tagen dieses Ding als Geschenk kriegen, um dann wirklich damit arbeiten zu können.
Davon gehe ich auch aus. Das liest man auch in ganz vielen Beiträgen bei Reddit und Co., wo man immer nicht weiß, ist das jetzt wirklich irgendjemand von OpenAI, der da gerade spricht. Aber ich finde einen Punkt noch ganz interessant, den du gesagt hast, weil der ist wirklich fast schon ein bisschen pervers. Also es ist ja so, dass OpenAI verschiedenen Künstlern tatsächlich ja auch diesen Zugang gegeben hat. Also sie wollten ja, dass Künstler schon anfangen, also Digital Artists, Videos zu erstellen. Und das Krasse daran ist, dass sie eigentlich diese ganzen Künstler in Anführungsstrichen missbraucht haben, um sie dann später selbst obsolet zu machen. Also das ist total absurd. Also ich gebe also einer bestimmten Gruppe, man könnte auch so sagen, wenn wir das übertragen, auf die Musikindustrie. Ich gebe jetzt allen möglichen Musikerinnen und Musikern da draußen halt eine entsprechende Plattform. Hier macht man Musik damit. Die machen das. OpenAI lernt dadurch, seine eigene Plattform zu verbessern, um später genau diese Künstlerinnen und Künstler ja obsolet zu machen. Das ist ja irgendwie das Krasse daran. Und natürlich wissen wir, dass es so einfach nicht ist. Es ist nicht schwarz-weiß, aber ich fand es bemerkenswert. Es gibt ja auch einen offenen Brief von diesem Künstlerkollektiv dazu und zeigt auch so ein bisschen die Problematik, in der wir uns ja immer mehr befinden. Ne? Also wo kommen die Daten her? Urheberrecht spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und wie schaffen wir es, auf der einen Seite Technologie zu nutzen, aber auf der anderen Seite halt auch Content zu schützen. Super spannend.
Ja, auch wenn du es in andere Plattformen denkst, ne, Spotify und Co., weltgrößte Musikplattform, wo die ja auch nachweislich jedes Jahr weniger ihre Künstler bezahlen. Die haben ja ein neues Pricing Anfang dieses Jahres eingeführt, wo sie, glaube ich, über 80% aller Künstler auf der Plattform kriegen jetzt gar nichts mehr, also im Sinne von null. Und ein paar kriegen ganz viel, ne? Joe Rogan hat, glaube ich, wieder seinen 250 Millionen Dollar Deal am Anfang des Jahres gesigned. Und auch Daniel Ek und Co., also die Gründer und Geschäftsführer von Spotify, haben sich irrsinnige Millionen und teilweise Milliardensummen über Aktien, also Share-Verkäufe halt, auszahlen lassen. Aber die Künstler gehen einfach mehr und mehr leer aus. Und wenn du jetzt noch sagst, trotzdem gibt's eine wahnsinnig breite Palette an neuer Musik und neuem Content in jeglicher Form dort, auch ne, Podcasts, Bücher etc. Das Ganze aber wahrscheinlich irgendwo in einem geheimen Keller für Trainingszwecke halt irgendwie auch genutzt wird, um daraus irgendwann wirklich kontextuell für mich relevant Musik oder grundsätzlich irgendwie Sprach- oder Musik-Video-Content erstellen lassen kann, dann ist das halt irgendwie auch super gefährlich für die Zukunft der Kreativität.
Wo du gerade sagst, super gefährlich. Ich habe gestern ein YouTube-Video gesehen und ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Das ist ein Autor, der hat schon viele Bücher, so Zukunftsbücher geschrieben. Wie gesagt, ich müsste jetzt nachschauen. Ist aber nicht relevant. Aber ich würde tatsächlich, ich finde dieses Video super spannend. Ich schicke dir das nachher mal. Vielleicht können wir in der nächsten Folge mal über diese Gefahren, also wirklich nochmal so einen richtigen Doomsday-Podcast machen, weil er spricht in anderthalb Stunden tatsächlich mehr oder weniger über das Ende der Zivilisation, wie wir sie heute kennen. Und bringt da auch wirklich, wie ich finde, richtig gute Beispiele. Und weil du gerade sagst, so die Gefahren und das Thema Urheberrecht, wo wir jetzt drüber gesprochen haben. Also es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Und vielleicht hast du Bock zum Jahreswechsel, ja, sozusagen, ja, gegen Welt ja sowieso bekanntermaßen immer wieder neu unter. Einfach mal so eine Doomsday-Folge zu machen.
Schön, wenn andere irgendwie mit Lebkuchen und Glühwein zu Hause sitzen und sich freuen, dass alles gut ist. Wir beide sitzen irgendwie mit hängenden Mundwinkeln da und reden über Doomsday. Geil, machen wir.
Maya-Kalender, genau. Es gibt noch ein Thema, es ist nicht so ganz Doomsday, aber es geht ein bisschen in die Richtung. Du hast es eben ja angeteasert. Es gibt ein E-Mail-Leak, könnte man fast sagen. Wobei, Leak weiß ich gar nicht. Aber es wurden E-Mails veröffentlicht aus dem Jahr 2017, die ChatGPT hat es mir zusammengefasst, Differenzen zwischen Elon Musk und insbesondere Ilya Sutskever aufzeigen. Und mit Differenzen ist eine lustige Formulierung, weil die hatten richtig gut die beiden. Es ging nämlich darum, dass Elon Musk ja mehr Kontrolle haben wollte damals, und zwar insbesondere beim Thema AGI. Ja, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, AGI ist dieses Ding, was als nächstes kommen soll, also die allgemeine künstliche Intelligenz. Also das Ding ist dann nicht mehr nur einfach so ein bisschen Text generieren, sondern soll in Anführungsstrichen sowas wie denken können. Das ist ein bisschen unheimlich. Sollte man vielleicht auch nochmal aufklären, das ganze Thema. Naja, nichtsdestotrotz ging es genau um diesen Disput, dass Elon Musk da deutlich mehr Macht haben wollte, auch wenn er sich öffentlich immer ein bisschen anders geäußert hat. Und das ist jetzt nochmal entsprechend ja veröffentlicht worden, geleakt worden und passt ja auch zu der Aussage, die du eben gerade getroffen hast, ne? Also dass da jetzt mit Unterlassungserklärungen und da ist jetzt richtig Alarm in der Kiste.
Absolut. Ja, ich habe noch mal ein bisschen was von Claude mitgebracht. Da fange ich ja jetzt mehr und mehr an mit rumzuspielen, ehrlicherweise. Die haben jetzt seit letzter Woche ein paar auch wirklich neue heiße Funktionen jetzt zum Jahresende noch mal rausgeschmissen. Die haben zum Beispiel ein neues Feature, das heißt Custom Styles. Und da kann ich sehr einfach meine eigenen Schreibstile erstellen, indem ich einfach einen Beispieltext von mir oder unterschiedliche Beispieltexte aus Sachen, die ich halt in der Vergangenheit geschrieben habe, egal ob es jetzt eine E-Mail ist, Blogbeiträge, LinkedIn-Posts etc., hochladen und auf dessen Grundlage dann wirklich gute Vorschläge generiert werden. Und besonders schön finde ich auch, dass diese praktische Funktion dann auch gleich wirklich allen Nutzern und Nutzerinnen zur Verfügung steht, auch den kostenlosen Accounts, Pro habe ich nicht, und nicht erst halt irgendwie über Pro und dann verschiedene Ländereinstellungen gegangen wird, sondern Anthropic sagt hier gleich, ne, einmal alles für alle und zwar kostenlos, ist echt cool. Und ein zweites neues Version? Ich nehme die kostenlose Version, ja. Okay. Genau. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube auch die Pro-Version kostet, glaube ich, auch irgendwie $20 oder sowas oder Euro an der Stelle. Aber die kostenlose reicht völlig aus und die ist auch echt gut handelbar. Und die haben jetzt auch ein neues, anderes System in der Partnerschaft mit Yoom AI. Du erinnerst dich, eine unserer ersten Folgen, wo wir darüber gesprochen haben. Und was die machen, ist so eine empathische Sprachschnittstelle, so die es Kundinnen und Kunden ermöglichen soll, den Computer komplett mit der Stimme zu steuern, indem es auch natürlich erstmal von dir lernt, wieso deine Klickwege sind und Co. Und dann aber quasi deine Emotionen in deiner Stimme erkennt, darauf dann reagiert und damit dann wohl relativ einfach über verschiedene auch quasi verbale Shortcuts deinen Rechner komplett steuern zu lassen. Gibt's noch nicht, ist nur so ein Preview davon, ein Video, und da weißt du ja immer nicht so richtig, ist das jetzt gerade gestaged oder gefaked. Aber da bin ich auch sehr gespannt, wie das funktioniert, und ich habe mich zum Newsletter angemeldet, und sobald das da ist, wird mir das hier natürlich auch announcen.
Aber nicht nur du scheinst der Fan von Anthropic und Claude zu sein, sondern du hast ja noch eine Nachricht mitgebracht, da geht's auch wieder um $4 Milliarden, nämlich Amazon scheint da ja fleißig zu investieren in Anthropic.
Ja, total. Also die haben nochmal richtig aufgetischt. Die hatten ja schon, glaube ich, 4 Milliarden reingesteckt und sind jetzt mittlerweile dann bei 8 Milliarden. Das ist immer noch eine Minderheitsbeteiligung, wenn man so will. Da sind ja ganz viele andere auch noch investiert. Aber tatsächlich ist es mittlerweile halt ein ziemliches Brett, halt irgendwie LLM insgesamt 8 Milliarden halt irgendwie zu investieren. Auf der Eigenkapitalebene schon sehr spannend. Ja.
Das Thema Cloud, weil das hatten wir auch, glaube ich, vor 2, 3 Ausgaben mal, nämlich das Thema Maus und Tastatur möchte man ersetzen. Das ist im Prinzip ja das Tool, wo du wirklich Cloud sagen kannst, steuere meinen Computer, meinen PC. Das finde ich insofern auch ganz spannend, vor allem wenn es dann mal irgendwann veröffentlicht wird. Ich glaube, es ist noch nicht da. Da geht es ja wirklich dann im Grunde darum, dass du deinem MacBook, deinem Notebook sagen kannst, mit Hilfe von Cloud, ich muss jetzt eine PDF-Datei von meinem Kontoauszug erzeugen und meinem Bankberater schicken, und Claude macht dann im Prinzip all diese Schritte, und das nicht in dass du vorher irgendwie ganz viele Tools angedockt haben musst, sondern Claude weiß halt einfach, wie dein Desktop aussieht, weiß, geht auf die Webseite, lädt sich den Kontoauszug runter, macht eine PDF, schreibt eine E-Mail, und das alles vollkommen automatisiert. Und das erinnert mich dann tatsächlich schon so ein bisschen, ich bin ja so ein alter Trekkie, so ein Star Trek-Fan, das geht dann wirklich in die Richtung, wo man sagen kann, okay, Computer, mach mir das mal. Also das, was uns Alexa immer viele Jahre versprochen hat und nie gehalten hat, scheint jetzt zumindest irgendwann von Claude zu kommen. Es ist eins der Tools, wo ich mich momentan am meisten drauf freue, und ich hoffe, dass es da bald eine Veröffentlichung geben wird.
Beam me up, Mikey.
Beam me up, Scotty. Ich habe noch was mitgebracht, nicht Anthropic, nicht Claude, sondern wir haben eben gesprochen über Google. Und auch Google ist natürlich fleißig am Entwickeln. Und sie haben jetzt was herausgebracht, oder vielmehr eine Art Preview oder wie sagt man, White Paper. Und es geht um das Thema, was uns alle beschäftigt, nämlich das Wetter. Und ich habe mich sowieso gewundert, warum man da so wenig sieht tatsächlich, weil ich mir dachte, das ist doch wohl das Allernaheliegendste. Viele Daten sind vorhanden, viele Daten werden permanent erhoben. Und irgendwie kommt zumindest in meiner Wahrnehmung so wenig bei uns Menschen da draußen an. Das soll sich aber jetzt ändern. Es gibt nämlich eine Entwicklung namens GenCast. Das ist ein Modell basierend auf Googles DeepMind. Und was macht GenCast? Also Wettervorhersage. Und das in einer unglaublich guten Qualität. Und zwar ist es so, dass im Test die Vorhersagen von GenCast in 97% der Fälle die Vorhersagen, insbesondere mittelfristige Vorhersagen des Europäischen Zentrums für Wettervorhersagen, übertroffen hat. Also, und vor allen Dingen, wenn es darum ging, Vorhersagen zu treffen, die weiter als 3 Tage, also diese 24, 36 Stunden. Und da ist es tatsächlich so, dass GenCast in der Lage war, Vorhersagen bis zu 15 Tage, also das muss man sich auch vorstellen, also du weißt also, wie das Wetter in 2 Wochen sein wird, was total verrückt ist, ja. Und das hat, wie ich finde, auch wieder krasse Auswirkungen, wenn wir jetzt mal uns den E-Commerce anschauen, und zwar E-Commerce im Hinblick auf Reiseplattformen. Also wenn du in der Lage wärst, deinen Buchern zu sagen, pass mal auf, das Wetter in 2 Wochen ist so, du kannst jetzt eine Reise XY buchen. Also es hat ja nicht nur Impact nach dem Motto, okay, wie ist das Wetter in 2 Wochen, sondern das kann man ja auch wieder verknüpfen mit ganz vielen anderen Tools. Also das ist maximal beeindruckend, ich finde.
Total, also Wetter ist ja echt so ein Thema, ja. Also super schwer vorhersagbar, vor allem halt irgendwie über längere Zeiträume, und diese traditionellen Vorhersagen.
Meine Oma hatte einen 100-jährigen Kalender, ja, und die hat darauf geschwört, ja, also der 100-jährige Wetterkalender, die konnte auch sagen, wie es Wetter wird.
Ja, langfristig, also so richtig, richtig langfristig und zyklisch, saisonal wahrscheinlich, aber tatsächlich so diese traditionellen Vorhersagen, wo ich jetzt mal den Kalender deiner Oma mit einrechne, ist halt immer irgendwie schwierig, weil auch da Bandbreiten an so ganz vielen möglichen Szenarien versucht werden einzubeziehen, aber so wirklich präzise Vorhersagen gar nicht so richtig gehen. Und dieses GenCast, was du gefunden hast, das nutzt halt irgendwie 40 Jahre historische Wetterdaten und hat daraus wirklich so diese ganzen Muster für echtes, ne, lokales, regionales Wetter gelernt und das Ganze halt wirklich auch mit Klimaentwicklung reingenommen. Und was, also das Thema Leistungsfähigkeit finde ich halt total krass, was in diesem Artikel steht, denn GenCast übertrifft diese ganzen traditionellen Modelle in über 97% der getesteten Szenarien. Und vor allem bei so ganz wichtigen Sachen, wo es halt, also nee, wenn es bei dir jetzt mal regnet, scheißegal, aber so das Thema Extremwetter, ne, Hitzewellen, Stürme, Kälteeinbrüche, Überflutung, so das ist total spannend. Und gerade wenn es halt jetzt irgendwo in Süddeutschland wieder ganz doll regnet, dann kann dieses System innerhalb von nur 8 Minuten eine 15-Tage-Vorhersage so erstellen, dass du halt irgendwie sagst, dafür bräuchten traditionelle Modelle Stunden oder wahrscheinlich Tage auf Supercomputern. Aber wenn du willst, wie jetzt wissen willst, wie die Großwetterlage sein wird und wo tatsächlich die Wahrscheinlichkeit von über die Ufer getretenen Flüsse mit Überschwemmungspotenzial etc. halt wirklich sein werden, dann kannst du halt in sehr, sehr kurzer Zeit, ohne eine große TPU zu haben, in der Cloud einfach das berechnen lassen. Und das können halt auch kleine Kommunen machen, die halt ganz genau wissen wollen, oder halt natürlich irgendwie auch Regierungen und Co. Also es ist richtig spannend, um präzise Vorhersagen zu treffen und dann Schäden durch Extremwetter so ein bisschen zumindest verhindern kannst du es nicht, aber zumindest abzufedern. Und das kann wirklich mal Leben retten und ganz am Ende natürlich auch Kosten senken für die Versicherer und Rückversicherer, aber im besten Fall halt Leben retten und Eigentum natürlich auch sicherstellen.
Ja, auch da viele Anwendungsfälle. Und das Spannende daran ist, dass es immer mehr auch neue Use Cases dann geben wird, ne, durch solche Modelle und Vorhersagen. Und nicht so 100% passend zum Thema, aber wenn wir um das Thema Vorhersagen sind, manchmal hat sie auch was mit Trends zu tun, also Trends zu identifizieren. Und es gibt ja bei Twitter, formerly known as X, seit geraumer Zeit genau diese Trends, diese Zusammenfassung von den Themen, die auf X diskutiert werden. Das basiert letztendlich auf Grok. Und Meta hat jetzt das Gleiche gelauncht für deren Plattform, die nicht ganz so bekannt ist. Threads, eine, wie ich finde, schöne Plattform, weil sie sehr unaufgeregt daherkommt. Aber im Grunde nach dem ähnlichen Prinzip wie Blue Sky oder Twitter oder beziehungsweise X funktioniert, also eine Nachrichtenplattform. Und was Meta jetzt gerade ausprobiert, ist auch das Zusammenfassen von den Themen, die gerade auf der Plattform diskutiert werden. Auch wie ich finde, eine interessante Nachrichtenquelle und auch krass, wie sich so Nachrichten so verändern. Also nicht nur im Sinne von, dass wir nicht mehr wissen, was man glauben kann. Das ist das eine, da haben wir auch schon drüber gesprochen, aber das ist natürlich das, was Menschen draußen diskutieren, nicht zwangsläufig das ist, was wir vielleicht bei Spiegel Online lesen. Also da passiert auch gerade eine ganze
Menge. Ja, ich tue mich halt immer noch schwer mit diesen KI-gestützten Zusammenfassungen, weil du halt nicht so richtig weißt, was für ein LLM steckt jetzt dahinter und was ist die, ich sag mal auch die politische Motivation. Bei Threads mache ich mir da deutlich weniger Sorgen als bei all den anderen von dir genannten. Blue Sky ist wahrscheinlich irgendwie an der Spitze der Absurdität, was ich nicht mehr aufmachen würde. Und es ist, also ich sehe das ja bei Perplexity zum Beispiel, ne? Wenn du halt irgendwie nach aktuellen News suchst, das geht ja, ist ja Real-Time und Real-Life-Content, dann kriegst du halt Informationen, die aber zum Beispiel halt irgendwie auch mit großen Medienhäusern wie alles von Springer gefüttert ist. So, ich habe mir jetzt einen Prompt geschrieben, in dem ich auch mit in der History oder in der Memory-Variante von Perplexity immer sagen kann, okay, schließe grundsätzlich jeglichen von Springer generierten Content aus und nutze ihn explizit nicht. Und wenn du ihn irgendwie nutzen musst, sogar auch in Sekundärquellen, dann kennzeichne mir diesen. Das funktioniert auch so ganz gut, weil ich einfach keinen Springer-Dreck lesen will. Aber ich glaube halt, bei diesen ganzen KI-Zusammenfassungen auch auf Threads kannst du halt nicht so richtig ausschließen, was ist jetzt die eigentliche politische, wirtschaftliche, weiß der Teufel was, Motivation im Hintergrund, diese Zusammenfassung so zusammenzufassen, wie sie dann da steht. Boah, langer Satz.
Ich mag ja die Artikel von Springer Professional. Ich weiß gar nicht, was du da gegen die hast.
Ja, look at you, buddy.
Ja, du hast total recht. Wo wir gerade aber, ich wechsle jetzt das Thema, nicht weil ich keine Lust mehr habe, darüber mit dir zu diskutieren, sondern weil es gut zum Thema Elon Musk passt.
Er guckt ganz beleidigt.
Immer oft beleidigt. Das finde ich insofern interessant. Also Elon Musk ist ja bekannt dafür, dass er lustige Dinge tut oder auch manchmal unlustige Dinge. Er ist aber auch dafür bekannt, dass er ein extrem guter E-Sportler ist, also das Stichwort Gaming. Leidenschaftlicher Diablo-Spieler. Du wirst das nicht kennen, du bist ja hier. Doch, kennst du?
Nee, aber nur von diesem Artikel. Ich kenn's natürlich nicht. Ich bin ein Mensch aus der echten Welt. Aber ich finde das völlig krass, dass der so ein Game-Nerd ist.
Der ist total. Der ist vor allen Dingen richtig gut da drin. Also in manchen Spielen. Also wirklich richtig gut. Ich frage mich, wo er die Zeit hernimmt oder welche Drogen er nimmt, um das alles irgendwie durchführen zu können. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Der hat sich jetzt gedacht, das ist irgendwie ganz schön doof mit dieser ganzen Gaming-Industrie. Und finde das nicht so gut, dass es so viele gute Studios gibt und im E-Sports oder vielmehr auch im Gaming, da steckt ja ordentlich Geld drinne. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal an so In-App-Purchases, hätte ich fast gesagt, also In-Game-Käufen denken. Also da geht richtig viel Geld auch über den Äther. Und er möchte jetzt im Prinzip ein Spielstudio gründen, was AI-basierend ist. Und da haben wir immer wieder auch ganz interessante Entwicklungen gesehen in den letzten Wochen und Monaten, also Levels, die sich automatisch generieren. Und ja, er möchte sich diesem Thema annehmen. Ich glaube, die Plattform mit Grok hat er im Grunde, ob das am Ende natürlich alles immer so gut funktioniert, sei dahingestellt. Aber ich glaube, auch in der Spielindustrie wird sich, wenn wir an das Thema AI denken, eine ganze Menge ändern und ändert sich ja auch gerade ganz, ganz viel.
Ja, das stimmt. Total. Also wenn wir über Elon sprechen, in der guten Elon-Corner, und vielleicht müssen wir die auch mal wieder ein bisschen kleiner machen nach diesen ganzen politischen Verstrickungen der letzten Monate, aber auch ehrlicherweise Tage, wenn man in andere Länder reinschaut, gibt es auch spannende Handelsblattartikel. Aber ne, wir haben ja schon ein paar Mal über Black Forest Labs hier gesprochen. Kennt ihr ja sicher noch von der Unterstützung von Elon Musk Grok AI für deren Bildproduktion. Aber das ist ja unser gefühlt einzig deutsches KI-Startup, wenn man jetzt mal irgendwie von Jonas Andrulis das Aleph Alpha rausnimmt. Ja, da hat die Deutsche Bank jetzt investiert. Hast du nicht gelesen? Ja, ja, es gab so ein paar VCs, die jetzt ihre Anteile halt in Secondary Shares verkauft haben und die Deutsche Bank hat fleißig zugegriffen. Und ich glaube, SAP hat auch nochmal aufgestockt und die bauen da jetzt, ich weiß nicht, was sie bauen. Ich hab's nicht verstanden. Aber jedenfalls, Black Forest Labs, das ist ja echt spannend. Das sind ja so ein paar ganz junge Typen, die auch alle irgendwie so picklige Entwickler, Boys, also wirklich, wirklich cool, aus dem Schwarzwald. Und die befinden sich mal wieder in Verhandlungen über die nächste Finanzierungsrunde. Aktuell wo 200 Millionen wollen sie raisen, größtenteils durch Andreessen Horowitz, die ja auch so ganz stark nach ihrem Krypto-Hype jetzt in das Thema AI gehen. Und damit würde Black Forest Labs mittlerweile eine Bewertung von über 1 Milliarde US-Dollar erzielen. Und man muss halt sagen, ich weiß noch genau, wir haben darüber gesprochen, da war es halt irgendwie Hochsommer, ich war im Urlaub und die wurden gerade gegründet. Also es ist wirklich absurd. 1 Milliarde in noch nicht mal einem halben Jahr ist es halt wirklich, also wirklich verrückt. Gab's so, glaube ich, noch nicht.
Das stimmt. Aber auch hier muss ich sagen, es hat ja ganz viel auch damit zu tun, wie das Produkt ist. Und das, was sie zeigen, also wenn man sich letztendlich auf Hugging Face kann man es ja nutzen, sich anschaut, wie gut die bildgenerative AI dort ist, das ist wirklich mit Abstand momentan das beste Tool, um Bilder zu generieren, mit einer wahnsinnig guten und überzeugenden Qualität. Also ich würde die These aufstellen, dass die meisten Bilder, die dort generiert werden, nicht mehr von echten Bildern zu unterscheiden sind. Insbesondere, wenn es solche, in Anführungsstrichen, normalen Szenerien sind. Ne? Also wenn du jetzt da Menschen, die bekannt sind, weiß ich jetzt, Celebrities, dann mag man das vielleicht noch sehen. Aber wenn du jetzt irgendeine Einkaufsstraße oder irgendwie Vögel, die im Wald umherfliegen, also never ever zu unterscheiden. Also
wirklich. Absolut. Es gibt Neuigkeiten von unserem Lieblingsstimmsynthetisierer 11 Labs. Auch das müssen wir mal irgendwann irgendwie auch nochmal irgendwie hier breittreten, dass es ja da einen zweiten Mic gibt. Das ist ja auch schon ein Dreivierteljahr her jetzt. Aber die haben eine richtig coole neue Funktion. Das nennt sich GenFM, mit der sie KI-generierte Podcasts erstellen lassen. Kannst jetzt sagen, ne? Alter Hut, haben wir ja schon irgendwie auch bei so ein paar anderen gelernt, ne? Ich glaube, Notebook LM von Google. Also
unser ist
unser auch, nee, dann wäre der besser, wenn der KI erstellt wäre. Genau, nee, aber also ich find's richtig cool, weil Kundinnen und Kunden können so Videos, Texte, Links, Dokumente einfach tatsächlich Drag and Drop hochladen und die App erstellt dir daraus automatisch einen Podcast, auch wieder mit AI-Moderatorinnen und Moderatoren. Es gibt 12 Stimmen in 30 Sprachen direkt ab Start. Deutsch ist dabei, funktioniert aus meiner Sicht deutlich besser als bei Notebook LM. Also entweder stelle ich mich da auch blöd an oder ich krieg's halt auch einfach nicht hin. Ich krieg da immer nur das Englische, das Deutsche. Ich schaff's einfach nicht. Auch mit irgendwie, ich finde Smart Prompting. Und GenFM macht da, also die machen auch so Pausen und die bauen irgendwie einen Lacher ein, wenn du sagst, mach's humorvoll. Das ist so eine, ich finde so eine ganz muggelige, natürliche Gesprächsatmosphäre, was die haben. Und die springen halt voll auf diesen Zug auf, aber ich würde auch sagen, also wir beide werden hier so maximal wegrationalisiert und müssen uns überlegen, ob wir im nächsten Jahr das hier noch physisch machen.
Wir machen das auf jeden Fall noch, weil es ist ja auch immer wieder lustig und für mich auch so eine Art Therapiestunde mit dir sprechen zu dürfen. Und wo du jetzt sagst, du stellst dich so dumm an, das würde ich jetzt so nicht sagen. Aber vielleicht doch. Aber nein, aber Spaß beiseite.
Schneiden wir raus.
Schneiden wir raus. Weil ich würde es mir wirklich gerne mal anschauen oder ich werde es mir auch anschauen, weil ich es faszinierend finde, insbesondere natürlich, was das ganze Thema stimmgenerative AI betrifft. Und auch das ist ein Riesenmarkt, ne? Wenn wir uns überlegen, Filmindustrie, ne? Die jetzt auf einmal quasi ja in der Originalstimme der Schauspieler synchronisiert werden können, ja. Und das ist Wahnsinn, was da gerade passiert. Und auch das, ähnlich wie bei der bildgenerativen AI, super, super, super überzeugend.
Genau, ich habe eine total witzige Sache. Die müssen wir noch bringen vor der 40-Minuten-Cut-Off, wobei ein paar Minuten haben wir noch. Aber ich habe die Headline gelesen, ich weiß gar nicht, wo es war. Es war irgendwas Englisches. Aber übersetzt ist es, ein Roboter kidnappt 12 andere Roboter. Und dann dachte ich so, hä, was ist denn das für ein Scheiß? Und es ist schon eine Weile her, es war irgendwie im August, aber ist jetzt halt erst irgendwie geleakt worden oder ne, über Smart Public Relations halt irgendwie veröffentlicht worden, weiß ich nicht so genau. Aber es gab so eine ganz ungewöhnliche Szene in einem Robotic Showroom in Shanghai, war eine relativ große Messe. Und der gab es einen kleinen KI-gesteuerten Roboter, der, ich weiß nicht, von irgendeinem sehr neuen Anbieter, der heißt Airby. Und Airby betrat so einen Ausstellungsraum und interagierte dort, und das war auch bewusst so gemacht, mit den dort gezeigten ganz vielen anderen Arten von Robotern jeglicher Hersteller. Und dann irgendwann fragte Airby dann in Sprache einen anderen Roboter, ob der denn auch regelmäßig Überstunden mache, worauf der dann antwortete, dass er das immer macht, weil er halt nie Feierabend hat. Der hat 24/7 Job. Und dann hat Airby noch andere Roboter quasi ausgequetscht und die meinten dann auch so, ja, sie haben kein Zuhause, sondern sie leben dort. Und irgendwann schlug Airby dann wohl vor, dass er sie alle mit nach Hause nimmt. Und daraufhin ist Airby losgefahren auf seinen kleinen 4 Rädern, verließ dann den Showroom und überraschenderweise folgten ihm 12 ausgestellte Roboter freiwillig, ne? Und während die dann irgendwie aus ihrer Halle da ausgezogen sind, forderte Airby die anderen immer wieder auf, komm, wir gehen nach Hause. Und diese Aktion wurde, ne, auf Video festgehalten, ging dann, glaube ich, sogar irgendwie mal kurz auf TikTok live und wurde natürlich auch konfrontiert, dass das ja einfach nur ein PR-Stunt und Gag sein sollte. Aber das Unternehmen hinter dieser Aktion sagte dann auch, ja, es war ein offener Test, wichtig, aber das war nicht gestaged und es war auch keine wirkliche Vorgabe, sondern der Rahmen war, oder das Ziel war es erstmal zu prüfen, ob Roboter grundsätzlich entführt werden können über Manipulationen wie Sprache, ne? Und Airby war so mit dieser Aufgabe einfach nur ganz simpel programmiert worden, die anderen Roboter zu überzeugen, ihm zu folgen. Dabei hat er so ganz unterschiedlichste Protokolle halt irgendwie benutzt, um diese dann zum Mitkommen zu bewegen. Aber es wurde ihm nicht gesagt, wie er es machen soll, sondern es war halt eine KI verpflanzt, ne, mit einem Sprachmodell dahinter. Und es wurde dann gesagt, mach halt Try and Error, versuch zu überzeugen, wie ist komplett irgendwie deine Sache. Und die anderen Roboter hatten das aber nicht vorher einprogrammiert. Also wirklich auch spannend. Und ich glaube, also dieses Ding löst natürlich unterschiedliche Reaktionen aus. Ne? Ich find's wahnsinnig witzig. Ich habe auch ein paar humorvolle Kommentare gelesen. Aber es gibt natürlich auch beunruhigte Stimmen, weil am Ende ist es ja schon sehr Terminator-mäßig und Robot-mäßig, ne?
Ja, also iRobot hatte ich auch
gerade,
iRobot, ja. Genau, den hatte ich gerade auch im Hinterkopf. Also da geht's ja im Prinzip auch darum, dass so ein Roboter auf einmal irgendwie dann, ja, von den Menschen weglaufen tatsächlich und da so eine Art Gewerkschaft sich schon fast bildet. Also total spannend. Und auch da denke ich wieder, sind wir eigentlich in der Lage, diese Technologie, die wir da haben, auch wirklich zu handeln? Ich meine, wenn der eine kleine Roboter die anderen jetzt überredet, mitzukommen, das ist ja noch einigermaßen harmlos, da passiert ja nichts. Aber was ist, wenn er überredet hätte, vielleicht irgendwelche Banküberfälle zu machen? Also das ist jetzt technisch
sicher. Banküberfälle, aber du nur wieder.
Ja, irgendwas Schlimmes aber, ne? Und das ist halt für mich so ein bisschen die Fragestellung, sind wir eigentlich in der Lage, und wie gesagt, ich freue mich auf so Doomsday-Folge, sind wir eigentlich in der Lage, die Technologie, die wir gerade da draußen loslassen, auch immer gut zu handeln. Also, aber erstmal witzig. Also ich fand es auch sehr unterhaltsam. Gibt's ein schönes Video zu, das packen wir dann auch in die Shownotes. Hat so ein bisschen, dieser eBay sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner Roboter von Star Trek.
Ja, genau, dachte ich auch. Total süß.
Ja. Ich habe noch was mitgebracht, ein kleines Tool. Wir wollen ja auch immer ein bisschen so die Apps vorstellen. Und ich freue mich drauf, weil das ist ein echt cooles Tool. Das ist so ein bisschen Rabbit Hole. Das Tool heißt, das ist Artflow.ai. Und was kann man machen mit Artflow? Artflow kann man relativ leicht, also nicht nur relativ, sondern sehr, sehr leicht Bilder erstellen. Man erstellt ein Modell von sich selbst im besten Fall. Das geht super schnell. Man braucht nur 5 Bilder. Mehr Bilder sind gut, aber 5 Bilder reichen aus. Also Fotos, im besten Fall Porträts von sich, ohne Sonnenbrille, ohne Kappe. Das wird für mich natürlich schwierig. Und dann kann man hergehen und kann erst einmal aus einer schier unglaublich großen Auswahl an Vorschlägen bestimmte Dinge auswählen. Also man kann also sagen, es gibt einen Vorschlag irgendwie Cinderella, es gibt thematische Vorschläge wie Zauberei, Mittelalter, Raumfahrt, was auch immer. Und das klickt man an und dann bekommt man immer 4 Bilder generiert, wo man entsprechend, also sein eigenes Modell, was man trainiert hat, dort dann entsprechend in dieser Szenerie wiederfindet. In einer wirklich super guten Qualität, wirklich super gut. Es gibt, kann man kostenlos nutzen erstmal und mit rumspielen, und im kostenpflichtigen Abonnement kann man dann auch professionelle Fotos erstellen lassen. Also so LinkedIn-Fotos, wo man irgendwie total super stylisch aussieht mit Anzug. Also da, wo du früher immer viel Zeit für investiert hast, um da auf den Fußball auszusehen, das kann ich jetzt auch endlich. Ja, auch ich sehe immer gut aus bei LinkedIn. Und das, wie gesagt, mit wenigen Klicks. Es gibt, wie gesagt, eine kostenlose, kostenpflichtige Variante. Und man kann auch weitere Modelle dann trainieren. Und das Lustige ist, man kann die dann, es gibt so eine Art Regisseur-Modus, man kann die dann in der Szenerie, also wie sagt man, positionieren. Und da gibt's dann zum Beispiel eine Szene, die ist dann Charlie Chaplin. Dann steht man dann neben Charlie Chaplin, natürlich in Schwarz-Weiß, in den entsprechenden Klamotten. Super witzig, macht super viel Spaß. Großes Rabbit Hole, kann man viel, viel Zeit mit verschwenden oder investieren, je nachdem. Aber man kann es natürlich auch nutzen, wenn man zum Beispiel irgendwie neue Fotos braucht von sich und man hat keine Zeit, einen Fotograf oder Fotografin.
Cool. Wo du sowas immer findest.
Ja. Dann habe ich noch ein Tool mitgebracht, das heißt Dream Machine von Luma Labs. Packen wir auch in die Shownotes. Auch da geht es in dem Bereich Video generierende AI. Ich habe noch nicht so viel damit rumgespielt. Es erzeugt 10-sekündige Videos, die wiederum sehen aber ziemlich cool aus. Schaut es euch einfach mal an, ob es was für euch ist. Artflow finde ich cooler und macht auch mehr Spaß, mit rumzuspielen.
Nice. So, Schatzi, du musst abmoderieren, ich muss arbeiten.
Ja, ich auch. Das war unsere 29. Wir haben bald wieder, wir runden bald, 29. Folge von AI in Finance. Mit vielen, vielen News querbeet. Wir haben natürlich eine E-Mail. Schreibt uns, wenn ihr Lust habt, mit uns darüber zu sprechen oder neue Themen habt, gerne an hello@unpluggedpodcast.de. Feedback und Kritik über alle Kanäle, LinkedIn, WhatsApp. Ihr erreicht uns, wo immer ihr möchtet. Wir wünschen euch eine weiterhin schöne Zeit und bleibt artig. Bis bald.
Bis bald. Bleibt artig. Hast du schön gesagt.